ORF Burgenland Podcast Mahlzeit Burgenland.
Können Sie sich ein Leben ohne Handy überhaupt noch vorstellen? Ganz schwierig mittlerweile, weil es ist vom Telefon, Fotoapparat, Fitnessmotivator, Organizer für die Arbeit und ja schon alles in einem Gerät und mobil für uns verfügbar. Das haben wir der Digitalisierung und der Technisierung zu verdanken. Und das ist unter anderem eines der Fachgebiete unseres heutigen Gastes. Er ist Organisationsforscher, Trendexperte und Professor für Change Management. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist, Ayad Al-Ani. Herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung.
Herr Professor, wenn ich sagen darf, wie würden Sie denn Ihr Berufsbild eigentlich selbst beschreiben? Es sind ja doch einige Sachen, die darunter fallen.
Ja, ein Organisationsforscher versucht zu erklären, wie Organisationen entstanden sind. Organisationen können sein Unternehmen, Schulen, politische Parteien, also ein sehr buntes Feld. Versucht zu erklären, warum sind die so entstanden, wie funktionieren sie, was waren die geschichtlichen Gründe. Versucht auch den politischen und den ökonomischen Kontext zu erfassen, die diese Organisationen formen, und versucht auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Das heißt, der Versuch zu erklären, wenn gewisse Technologien eingesetzt werden, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern, wie können sich Organisationen verändern?
Ein paar Schlagworte aus Ihren Forschungsgebieten, die wir auch schon angesprochen haben. Digitalisierung, Globalisierung, Technisierung. Alles Themen, die uns in der Form für Sie auch als Trendexperten erst eigentlich in den letzten paar Jahrzehnten so richtig beschäftigen.
Ja, es ist natürlich durch das Thema der Technisierung vor allem in den letzten Jahren zu einem wahrhaften Schub gekommen, weil wir erahnen können, dass sich Organisationen, so wie sie heute aussehen, massiv verändern werden. Und vorher, mit Ende der 90er Jahre durch die Globalisierung, haben wir auch erfahren müssen, dass veränderte politische und ökonomische Rahmenbedingungen auch Organisationen zwingen, sich anzupassen. Das heißt, ein Thema, das, wie Sie richtig sagen, in den letzten Jahren enorm an Fahrt gewonnen hat.
Und auch unsere Gesellschaft wird dadurch richtig, kann man sagen, umgedreht. Da hat auch ebenfalls ein richtiger Umbruch mit dem Ganzen stattgefunden, vor allem dann ab den 90ern durch das Internet. Aber der findet ja noch immer statt, der Umbruch, auch in unserer Gesellschaft. Das ist ja ein Prozess, der nie aufhört, oder?
Ja, der Umbruch hat wahrscheinlich gerade erst begonnen. Und wie Sie sagen, mit dem Einzug des Internets ist ja jedes Individuum, ist jeder von uns zu einem potenziellen Sender an Informationen geworden. Das ist in der Weltgeschichte ja einzigartig. Und wir können ja heute erst grob erfassen, wohin uns das führen wird. Wenn viele Stimmen sprechen, was passiert da mit einer Gesellschaft? Wie ordnet sich die Gesellschaft? Wie funktionieren Organisationen, die einfach nicht mehr top-down, das heißt mit einer reinen Kommandostruktur agieren können?
Herr Professor, wir haben es vorher schon angesprochen. Wohin soll denn das alles führen? Die Technisierung, die Roboter, die Globalisierung, die Öffnung. Wohin führt uns das?
Ja, wir waren Anfang des Jahrtausends eigentlich sehr positiv. Auch mit Einzug der neuen sozialen Medien war die Hoffnung da, dass wir eine Gesellschaft bekommen, die viel partizipativer ist, die viel demokratischer ist, die schlimme Dinge sozusagen verhindert. In den letzten Jahren muss man sagen, dass ein negatives Szenario dazugekommen ist, und das kann man so umschreiben, dass manche Länder mit dieser Veränderung einfach nicht fertig werden, dass es zu einem Erstarken des Nationalismus kommt, vielleicht sogar des Rassismus, also Dinge, die man schon geglaubt hatte, überwunden zu haben. Die tauchen jetzt als Negativreaktion wieder auf. Und zwischen diesen beiden Polen, ja, zwischen dem sonnigen Szenario und dem dunklen Szenario, wird sich die Zukunft wohl abspielen. Was den Zeitraum anbetrifft, unterscheidet man interessanterweise zwischen einer Zukunft, die man aufgrund der vorhandenen Technologien gerade so absehen kann. Man redet hier in der Regel so um den Zeitraum zwischen 2040 bis 2050. Interessanterweise danach gehen viele davon aus, dass es zu einem Schnittpunkt kommt, dem sogenannten Event Horizon. Ab diesem Zeitpunkt werden die Maschinen und künstlichen Intelligenzen so viel wichtiger und so viel emanzipierter, dass wir die Zukunft gar nicht mehr richtig erfassen können. Die wird geheimnisvoller, die wird seltsamer, die wird wahrscheinlich ganz anders, als wir das heute prognostizieren können.
Das heißt, in 22 Jahren könnte die Welt dann wirklich schon ganz, ganz anders aussehen. Wie ist denn das für Sie? Das muss ja unheimlich schwierig sein, das überhaupt irgendwie berechnen zu können oder vorhersehen zu können, wie das Ganze in Zukunft aussehen wird, soll oder kann.
Ja, es ist schwierig, weil man es eben nicht berechnen kann. Also diese Formel, die man einsetzt und wo man dann ein paar Variablen ausfüllt, die fehlt uns noch. Es gibt schon Unternehmen und Organisationen, die auch politische Ereignisse mit temporalen Analysen prognostizieren wollen. Also man kann prognostizieren, wann, wo gewisse Konflikte auftauchen. Aber wir können noch keine komplexen Gesellschaftsbilder prognostizieren. Wir versuchen hier uns zu überlegen, welche Einflüsse Technologien auf das menschliche Verhalten hat, welche politischen Veränderungen möglich sind. Wir müssen ja auch sehr viel in Szenarien denken und versuchen dann ein Bild oder wahrscheinlich sogar mehrere Bilder zu skizzieren und zu sagen, welches von denen ist wahrscheinlich?
Ist da viel Spekulation dabei?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und man kann wohl nichts anderes tun, als auch immer die Annahmen, die man trifft, preiszugeben, damit man die sozusagen überprüfen kann. Ja? Okay. Und dann auch sagen kann, okay, das hat sich nun geändert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie unvorhersehbar die Situation geworden ist. Wir haben vor einigen Jahren, kam eine neue Technologie daher, mit dem komplexen Namen Blockchain. Ja, das ist nichts anderes als eine komplexe Verschlüsselungstechnologie, mit der ich sicher Geldwerte von A nach B transportieren kann.
Ja.
Mit dieser Technologie wird das Arbeitsfeld von Banken und Versicherungen massiv verändert. Ja. Und das Interessante ist, wir wissen nicht einmal, wer diese Technologie erfunden hat. Der Erfinder wird unter einem Synonym gehandelt. Das heißt, wir haben es ja teilweise mit Entwicklungen zu tun, die gar niemand antizipiert hatte. Und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, was bedeutet das für Organisationen, was bedeutet das für Staaten.
Und Mathematik sicher auch ein großer Teil von Ihrem Berufsbild.
Das Thema der Algorithmen, das heißt, das ganze Thema, wie ich die Zukunft berechnen kann, wird natürlich zunehmend wichtiger.
Wir haben gerade gesprochen über die sogenannten Blockchains, eine Verschlüsselungssoftware, wenn ich das richtig verstanden habe, für Banken, damit man sich jetzt quasi Geld transferieren kann von einem Ort zum anderen, was die Banken ja quasi obsolet macht und aber auch den Wettbewerb wiederum stärkt und verschärft. Wettbewerb ist ja heute ein großes Thema. Wir können ja im Prinzip Waren von überall aus der Welt bestellen und einsehen. Spielt heute mehr als eine bedeutende Rolle der Wettbewerb. Sie nennen das auch in Ihren Fachpublikationen Hyperwettbewerb, der jetzt heutzutage schon die Welt beherrscht sozusagen.
Ja, das ist eine Bezeichnung, die nicht von mir stammt, die ich aber verwende. Und man geht davon aus, dass wir uns seit Ende der 90er Jahre in einem Art Hyperwettbewerb befinden. Und der hat zwei Ausdrucksweisen. Das eine ist, dass das Unternehmen sich nicht mehr nur in ihrem lokalen Markt bewegen, sondern auf einmal im Wettbewerb mit allen Unternehmen auf der Welt agieren müssen. Das heißt, ein Unternehmen in Österreich hat als Konkurrent auf einmal ein Unternehmen in China dazu bekommen. Und das zweite Thema ist, das mindestens so spannend ist, dass auf einmal Unternehmen, die in einer bestimmten Branche tätig sind, diese Branche auch wechseln können und in eine ganz andere Branche eindringen können. Wenn man das Beispiel Google nimmt, wer hätte geglaubt, dass ein Softwareunternehmen auf einmal einem Autokonzern Konkurrenz machen kann? Mm-hmm. Und das führt natürlich dazu, dass die Situation für Unternehmen sich drastisch verschärft hat. Das heißt, der Horizont oder der Planungshorizont für Unternehmen, der wird immer kürzer. Und auch das ganze Thema der Kompetenzen wird immer schwieriger. Also wenn Sie in den 80er, 90er Jahren studiert haben, dann haben Sie in der Betriebswirtschaftslehre gelernt, dass jedes Unternehmen eine Kernkompetenz braucht. Das heißt etwas, was nur dieses Unternehmen gut kann und sonst keiner. Und überlegen Sie, was passiert, wenn wir in einem Hyperwettbewerb agieren, wo ich nicht genau weiß, in welchem Feld ich gegen wen antrete. Da kann ich gar keine Kernkompetenzen herausbilden, sondern die einzige Kernkompetenz, die ich haben kann, ist ja relativ schnell neue Kompetenzen aufzubauen.
Und zu erwerben, ja. Und der Druck wird dadurch auch extrem im Prinzip für die Unternehmen und auch für uns jeden Einzelnen, weil das gilt ja nicht nur für die Unternehmen, auch für uns als Mitarbeiter und Beschäftigte eines Unternehmens.
Ja, die Unternehmen haben seit den 80er, 90er Jahren versucht, auf diesen Globalisierungsdruck vor allem durch Kostensenkung zu reagieren und durch Effizienzsteigerung. Und das hat natürlich dazu geführt, dass jeder von uns sich verändert hat und dass der Druck, der Erwartungsdruck, der Arbeitsdruck, die Taktzahl höher geworden sind und dass zum Beispiel Puffer, die es in Organisationen gibt, wo man zum Beispiel auch Experimente machen konnte, Dinge ausprobiert hatte, dass das verschwunden ist.
Zu wenig, zu spät ist eher nicht ein Thema, das unseren heutigen Mahlzeit-Burgenland-Gast beschäftigt. Denn in unserer globalisierten, digitalen und technisierten Welt ist zu wenig, zu spät heutzutage eher nicht das Thema, oder? Herr Professor Ayad Alani bei uns zu Gast.
Ja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, auf diese ganzen Veränderungen zu reagieren. Und ich glaube, es bleibt abzuwarten, was an einem jeweiligen Land auch tatsächlich passiert. Also man könnte ja sehr positiv, sehr zukunftsorientiert agieren. Man sieht aber auch, dass man auch als Politiker Karriere machen kann, wenn man einen anderen Weg einschlägt. Ja, versucht wieder sich zurückzuziehen in eine Art von No-Future-Ansicht zu sagen, wenn man eine Mauer bauen würde, dann kann man wieder in eine Welt zurückkehren, die es gar nicht mehr gibt. Oder man kann sogar Ängste schüren, die auch so gar nicht begründet sind. Also es gibt immer diese beiden Facetten von den Dingen, die auf uns zukommen.
Sie haben ja gerade die Länder angesprochen. Inwieweit ist Österreich eines der fortschrittlichsten Länder überhaupt aus Ihrer Sicht?
Na, Österreich hat eine ausgezeichnete Ausgangsposition, was die Wirtschaft anbetrifft, hat eine ausgezeichnete Verwaltung, die zu den Besten der Welt gehört. Die Frage ist jetzt, was passiert mit so einer etablierten Wirtschaft? Wie wird die auf die Veränderungen reagieren können? Und da merken wir ja schon, dass sich zum Beispiel in der Automobilindustrie vieles verändern wird. Das hat Auswirkungen auf die österreichischen Zulieferer zum Beispiel. Wir wissen auch, dass sich Banken und Versicherungen massiv verändern werden. Die wird es in dieser Form in den nächsten 20 Jahren ja so nicht mehr geben. Auch da stellt sich die Frage, was macht ein Land wie Österreich in dieser Situation? Kann man sich da neu erfinden? Kann es neue Industrien geben? Kann es auch neue sozusagen gesellschaftliche Vereinbarungen geben? Wie hilft man den Leuten, mit diesen Umbrüchen klarzukommen?
Und vor allem eine Frage, muss sich die nächste Generation vor der nächsten Zeit, vor der Zukunft fürchten, dass es schlechter wird, als es momentan jetzt ist?
Also das wird ja oft behauptet, dass wir in so einer Situation sind, dass wir Angst haben müssen, dass es unseren Kindern schlechter geht als uns. Ich glaube, das hängt immer davon ab, in welcher Region man ist. Ich glaube, dass Europa sich da keine Sorgen machen muss, weil einfach die Ausgangsposition sehr, sehr gut ist. Ich glaube, die einzelnen Länder müssen sich überlegen, wie sie damit umgehen, dass Organisationen, also Wirtschaftsunternehmen, sich zu immer größeren Einheiten zusammenschließen. Und was passiert dann zum Beispiel mit kleineren Ländern? Können die diese Organisationen in irgendeiner Art und Weise noch mitbestimmen oder beeinflussen? Das ist eher eine Schlüsselfrage.
Und auch eine Schlüsselfrage ist auch für uns alle, das uns persönlich betrifft, die Innovationen und die Globalisierung, die Technisierung betrifft ja nicht nur Unternehmen, sondern auch uns selber wirklich, weil wir auch als Mitarbeiter quasi in diesem Dauerfeuer der Innovationen ja mitmachen müssen.
Genau, der Druck auf das einzelne Individuum steigt natürlich und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jeder von uns in seinem Leben mehr als einmal neu erfinden muss, ja, ist damit einfach signifikant. Und die Frage stellt sich, wie man damit klarkommt. Ja. Weil, das muss man ja auch klar sehen, die heutigen Bildungsinstitutionen, Schulen, Universitäten trimmen einen ja nicht unbedingt darauf, sich beständig neu zu erfinden, sondern die versuchen einen in eine spezialisierte Richtung zu drücken. Und das ist etwas, was wir jetzt ein Stück weit verlassen müssen. Und das bereitet natürlich vielen Leuten Kopfzerbrechen und auch es entstehen auch Ängste und Befürchtungen.
Und Sie haben das ja auch schon verlassen, denn auch Sie haben nicht nur eine Kernkompetenz in Ihrem Fachgebiet, sondern Sie müssen im Prinzip ja alle Spektren bedienen.
Ja, also wahrscheinlich für meinen Berufsstand die wichtigste Kompetenz ist wohl die Neugierde. Ja, und wahrscheinlich auch die furchtlose Vorstellungskraft vor den Dingen, die da kommen können.
Wenn Sie schon gehört haben, ist Ihnen sicher aufgefallen, dass der Herr Alani einen nicht ganz österreichischen Dialekt unbedingt mit der Aussprache mit sich bringt. Man hört ein bisschen den deutschen Akzent bei Ihnen noch raus, Herr Professor.
Ja schon, ich bin ja in Deutschland geboren und bin mit 17 Jahren nach Österreich gekommen und da ist man wahrscheinlich nicht mehr so flexibel, sich da anzupassen.
Und man hört es auch mit Ihrem Namen, dass Sie auch irakische Wurzeln haben.
Genau, also mein Vater ist Iraker und ich habe in den 70er Jahren im Irak gelebt, bevor wir dann hier nach Österreich gekommen sind.
Mit Österreich zufrieden? Sind Sie froh, dass Sie in unserem Land leben?
Ein tolles Land, absolut.
Wie stark sind denn Ihre irakischen Wurzeln momentan noch in Ihnen aktiv?
Also das ist schwer zu sagen. Also wie kann man das mathematisch ausdrücken? Also ich glaube, irgendwas wird schon da sein, aber wie viel das jetzt ist. Aber ich glaube, es ist noch so viel dass man die Dinge wahrscheinlich teilweise ein bisschen anders sieht als jemand, der hier geboren ist. Wobei ich jetzt nicht sage, dass das besser oder schlechter ist.
Nachreichen müssen wir noch eine Antwort, und zwar auf die Frage, wie es denn mit Ihren Mathematiknoten ausgesehen hat.
Das ist mir jetzt unangenehm, weil die waren absolut überschaubar. Ich glaube, ich kann das sagen, meine Tochter ist jetzt noch in der Schule und die darf das nicht hören, weil ich ihr gegenüber das immer anders formuliere.
Sie waren sicher besser als meine. Sie haben eine Tochter, die ist 15 Jahre alt. Sie sind verheiratet mit einer Burgenländerin.
Ja, aus dem schönen Lockenhaus.
Schön, freut mich. Das Mittelburgenland hier bei uns bei Mahlzeit Burgenland. Und ein großes Thema natürlich auch das Essen. Jetzt geht's ab in die Küche. Debreziner Rostbraten gibt's heute bei uns, von Ihnen ausgesucht. Warum gerade Debreziner Rostbraten?
Ja, vor vielen Jahren hat mich mein Schwager in ein tolles Lokal in Mittleren Burgen, dann nach Jennersdorf entführt. Und die hatten damals noch so altösterreichische Küche. Und da gab's den Debreziner Rahmrostbraten. Der wurde damals ja serviert mit Topfenhaluschken gemeinsam.
Ja.
Also das ist wahrscheinlich eine Speise, die heute so ein bisschen aus der Zeit fällt, weil die heutigen Kalorientabellen können das wahrscheinlich gar nicht mehr alles ausdrücken, was da drin ist. Also besonders, wenn dann die Rahmsoße auf die Topfenhaluschken trifft, das ist gewaltig. Aber eine ganz tolle Speise.
Die Topfenhaluschka, das sind so diese tschechischen Topfenfleckerln, oder?
Ja, genau. Also so Bandnudeln mit Speckwürfeln und groben Topfen. Und die werden dann warm gemacht und dann auf den oder an den Rahmrostbraten serviert, so dass die Topfenhaluschken mit der Rahmsoße verschmilzen sozusagen.
Richtig deftig geht's da zur Sache. Das Rezept, das gibt's bei uns auf burgenland.orf.at. Wenn Sie in naher Zukunft vielleicht die Mittagspause im Auto verbringen müssen, dann könnte es aber passieren, dass Sie das Lenkrad nicht in den Händen halten, sondern sich in Ruhe Ihrem Weckerl hingeben können oder auch zum Beispiel Fernsehschauen statt zu kuppeln, denn das ist gar nicht mehr so fern, auch nicht bei uns im Burgenland, das haben wir heute schon gehört, von Mahlzeit Burgenland-Gast Ayad Al-Ani. Er ist Organisationsforscher und Trendexperte und Herr Professor, auch Sie haben großen Bezug zum Burgenland, Ihre Frau kommt aus Lockenhaus.
Ja.
Und das heißt, auch Sie natürlich interessiert, wie das Ganze denn im Burgenland aussehen könnte in der nahen Zukunft, in so circa 5 bis 10 Jahren. Was erwartet uns denn da am Fortschritt in Sachen Technologie, Innovation? Was kommt dann wirklich demnächst auf uns zu?
Das ist eine spannende Frage, weil wir gehen ja momentan noch davon aus, dass eher der Zuzug in die Ballungsgebiete anhalten wird. Mhm. Das heißt, die eher ländlich geprägten Gebiete leiden momentan unter einem Abzug, gerade auch von jungen Leuten. Die Dienstleistungen werden geringer, also eine fast negative Akkumulation zurzeit. Mhm. Und es gibt mehrere Stimmen, die sagen, dass sich da durchaus wieder ein Trend umkehren kann. Das heißt, wahrscheinlich wird um 2020 herum Wien, was die Bevölkerungsanzahl betrifft, den Höchststand erreicht haben. Mhm. Das heißt dann auch, dass dort Preise steigen, Immobilienpreise steigen, dass es Verkehrsprobleme geben kann, sonstige Dinge. Und dann wird möglicherweise das Umland und der eher ländlich geprägte Raum wieder sehr viel interessanter. Und wir können davon ausgehen, dass digitale Hilfsmittel vielleicht die Nachteile, die heute der ländliche Bereich durchaus kompensieren können. Also Sie haben es schon angesprochen, wir können davon ausgehen, dass es selbstfahrende Autos gibt, die uns vielleicht sogar zu einem Nulltarif von A nach B bringen, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Damit kann man das Problem der Abgeschnittenheit zum Beispiel mehr als kompensieren. Auch das Thema, dass man zwar sehr gut integriert in eine lokale Gemeinschaft ist, aber dass man doch etwas isoliert ist, können durch Technologien wie soziale Medien, virtuelle Realität etc. gemildert werden, weil ich dann auch mit Leuten in Kontakt treten kann, die ganz woanders sind, und es wird mir sehr natürlich vorkommen. Mhm. Aber auch Services, die heute in den ländlich geprägten Räumen ja eher im Niedergang sind, könnten durch Roboter und durch Drohnen wieder sozusagen verbessert werden, indem wir alles, was wir brauchen, mit Drohnen zugesendet bekommen, ohne dass wir unbedingt wohin fahren müssen, um das zu besorgen. Das heißt, man
klingt praktisch.
Es könnte eine Situation entstehen, wo der ländliche Raum die Vorteile, die er hat, nämlich mehr Ellenbogenfreiheit, auch mehr Ruhe, besseren Kontakt zu meinen Mitmenschen, dass man den mit den Vorteilen, die Digitalisierung bringen kann, verbinden kann. Ja, und dann haben wir sozusagen das Beste beider Welten.
Klingt sehr angenehm. Eine Frage an Sie. Haben Sie schon ein selbstfahrendes Auto getestet als Trendexperte?
Nein, habe ich nicht.
Haben Sie auch noch nicht den Vorteil genießen?
Habe ich nicht. Ich bin schon in Wagen mitgefahren, die sehr viele Elemente, selbstfahrende Elemente hatten. Aber ich bin noch nicht in einem Auto gefahren, das selbst fahren. Das ist wahrscheinlich am Anfang etwas erschreckend, aber ich würde vermuten, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und das wird auch sehr wahrscheinlich in Schritten kommen. Das heißt, die Autos werden in der Zukunft immer mehr Befehle automatisch durchführen können, sodass unser Anteil immer der Fahrleistung immer mehr sinken wird. Und irgendwann ist es dann nur natürlich, dass das Auto dann den Rest auch übernimmt.
Die künstliche Intelligenz. Es klingt ja an und für sich ganz praktisch, wenn man Hilfe bekommt, zum Beispiel beim Staubsaugen, beim Rasenmähen. Da kennen wir es schon, dass uns künstliche Intelligenz dabei hilft, so lästige Aufgaben zu erledigen teilweise. Putzen wäre für mich jetzt noch so ein Tipp, wo ich durchaus einen Roboter einsetzen würde. Roboter, künstliche Intelligenz, ein großes Thema von Organisationsforscher und Trendexperte Ayad Al-Ani, heute zu Gast bei Mahlzeit Burgenland. Herr Professor, müssen wir damit rechnen, dass uns Roboter demnächst überschwappen werden und unsere Welt an sich reißen werden und die Weltherrschaft übernehmen werden?
Ich glaube, man muss einfach die Entstehungsgeschichte verstehen. Und die Geschichte der Robotik oder der Kybernetik begann eigentlich im größeren Stil nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA. Und das Ziel damals war, dass man den Menschen durch diese Technologien eigentlich ersetzen möchte. Mhm. Das hatte durchaus politische Gründe gehabt. So nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem Erstarken der Gewerkschaften in den USA. Man hatte sich Sorgen gemacht wegen einer kommunistischen Unterwanderung. Und man wollte einfach sozusagen einen technischen Ersatz, ein technisches Substitut für den Menschen haben. Ja, es hat auch eine andere Denkschule gegeben, die gesagt hatte, wir konstruieren Maschinen, damit sie den Menschen unterstützen. Aber meine Vermutung wird sein, dass wenn die Möglichkeit besteht, einen Menschen durch einen Roboter zu ersetzen, der nur mehr ein Drittel von dem kostet, was ein chinesischer Wanderarbeiter kostet, dann wird man das tun, also ethisches Kalkül hin oder her. Deshalb entsteht natürlich auch gerade in den letzten Jahren eine sehr massive Diskussion darüber, welche Arbeitsplätze wann und wie bedroht sind. Und das ist natürlich etwas, wo es auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Es gibt Forscher aus England, die meinen, es wird 40% der Arbeitsplätze sein. Es gibt wieder andere, die sagen, es wird überhaupt nichts passieren. Wir werden im Gegenteil mehr Arbeit haben. Ich glaube dennoch, dass es auch die Sehnsucht natürlich auch der Menschen geben wird, Tätigkeiten, die man nicht unbedingt machen will. Und ich glaube, man muss ja auch klar sehen, dass nicht unbedingt die Mehrheit der Menschen mit ihrer heutigen Tätigkeit zufrieden ist, dass man diese Tätigkeit auf Maschinen auslagert. Das Spannende für den Menschen bleibt dann zu sagen.
Welche Tätigkeiten haben Sie da gedacht?
Theoretisch kann man jede Art von Tätigkeit, die sozusagen repetitiv ist, das heißt, die sich wiederholt, die immer auf dasselbe hinausläuft sozusagen, deren Ergebnis sozusagen auch vorgegeben ist, ja, ein Ja oder Nein oder eine Kreditentscheidung oder keine Kreditentscheidung zum Beispiel, die kann man früher oder später auf eine Maschine auslagern. Die Maschine untersucht dann auf Basis der vorhandenen Daten, sprich der vorherigen Entscheidungen, ob man da ein Muster erkennt und trifft dann entweder selbst die Entscheidung oder schlägt sie dem Menschen vor. Man muss sich das so vorstellen wie die heutigen Navigationsgeräte im Auto, die einem sagen, fahr jetzt rechts, und man kann ja trotzdem geradeaus fahren und links fahren. Und im nächsten Schritt werden diese Navigationsgeräte dann aber selbstständig die Navigation übernehmen.
Also die Technik könnte uns dann demnächst quasi ersetzen, in einer Art und Weise zumindest. Arbeitsplatz der Zukunft, noch ein großes Thema, was in Zukunft auf uns zukommen könnte. Das heißt, entweder wir werden durch einen Roboter ersetzt oder wir haben alle Technik der Welt quasi auf unserem Schreibtisch zur Verfügung.
Ja, auch da sind ja wieder so unterschiedliche Sichtweisen erlaubt. Es gibt da durchaus negative Sichtweisen, die das als großes Problem sehen. Es gibt positive Sichtweisen, die sagen, naja, die Roboter übernehmen Tätigkeiten, die wir als Mensch eh nicht machen werden. Wir werden nach wie vor genug zu tun haben. Wir werden Politik, Verwaltung, Kunst, Kultur, Erziehung, auch Handwerk, das wird nach wie vor eine Domäne sein, wo der Mensch tätig sein wird. Es wird aber auch vielleicht größere Bevölkerungsgruppen geben, die nicht mehr in dem Arbeitsprozess unbedingt involviert sein müssen, die machen können, was sie möchten. Das ist ja auch nicht unbedingt eine negative Sichtweise. Ich glaube, wir haben oft Angst davor, weil wir uns ein Leben ohne Arbeit, ob wir die Arbeit jetzt mögen oder nicht, gar nicht vorstellen können, weil wir Schwierigkeiten Arbeiten haben, da einen Sinn zu erkennen. Also welchen Sinn kann unser Leben haben, wenn es nicht die Arbeit hat? Eigentlich eine sehr traurige Sichtweise, die aber verständlich ist, weil der Mensch in den letzten 200, 300 Jahren in der Maschinerie, die industrielle Revolution sozusagen gegründet hat, ja immer arbeitstätig war. Und teilweise auch, muss man ja sagen, in Aktivitäten, die nicht unbedingt dazu geeignet sind, jetzt eine vollständige Persönlichkeit und Charakter herauszubilden, sondern die immer wieder wiederholend sind, die ermüdend sind, die stumpfsinnig sind.
Was uns auf alle Fälle bleibt, das sind die Gefühle. Vorerst einmal.
Die Gefühle, wahrscheinlich werden Roboter auch Gefühle haben. Es wird uns wahrscheinlich immer ein bisschen ein Geheimnis bleiben, ob sie welche haben und wie die aussehen.
Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Wir würzen nach.
Mahlzeit Burgenland, nachgewürzt. Kurze Frage, prompte Antwort.
Bereit für die letzten Fragen?
Ich versuch's.
Ich bin...
ein interessierter, neugieriger Mensch.
Ich träume oft von...
wie eine Zukunft aussehen kann, in der wir endlich die Dinge tun, die wir tun möchten.
Als Kind war ich...
angeblich schwierig, sagt meine Mutter.
Ärgern kann man mich mit...
Ziemlich vielen Dingen, muss ich gestehen. Von Essen wegnehmen über unhöflich sein.
Okay. Erotisch finde ich.
Oh. Frauen per se finde ich sehr erotisch.
Ich bin ein ganz guter.
Unterhalter? Fragezeichen.
Ich bin stolz auf mich, weil...
weil ich mit vielen interessanten Menschen in außergewöhnlichen Situationen reden kann.
Ich freue mich auf
den Feierabend.
Auf den freuen wir uns alle heute. Vielen Dank für den Besuch bei uns, Professor Ayad Alani.
Ich danke vielmals.
Mahlzeit Burgenland, Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.